Anfang diesen Jahres hat Papst Leo XIV. Die State of the World Ansprache gehalten. Und zwar das Publikum waren Vertreter von verschiedenen Ländern, die auch zur UN gehören und mit dem Vatikan in Beziehung stehen. Und er hat einige wichtige Themen angesprochen, die unsere Gesellschaft, unsere Kultur, die ganze Welt eigentlich gerade beschäftigen. Und da wollen wir mal einen kleinen Ausschnitt aus dieser Ansprache reinschauen und auf verschiedene Sachen reagieren und die einordnen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Schreibt uns in die Kommentare, gebt uns ein Like und abonniert den Kanal.
Das Ziel des Multilateralismus ist daher, einen Ort zu bieten, damit Menschen zusammenkommen und miteinander sprechen können. Nach dem Vorbild des antiken römischen Forums oder des mittelalterlichen Marktplatzes. Um jedoch miteinander in Dialog zu treten, muss man sich über die Worte und die Konzepte, die sie repräsentieren, verständigen.
Also der Papst spricht hier eigentlich die Notwendigkeit an, dass man, um Dialog miteinander zu haben. Also was ganz Grundsätzliches, oder? Ja. Menschliche Begegnung.
Ja.
Und ich glaube natürlich eben ein wichtiger Punkt dafür ist der Marktplatz, also die echte Begegnung, aber viele der Diskussionen und Dinge heutzutage finden auch im Internet statt, als sowas wie der moderne Marktplatz oder wo sich eigentlich jeder einbringen und unterhalten kann, aber das hat nicht nur Vorteile, ich glaube vieles fehlt auch an Diskussionen, wenn man kein Gegenüber mehr hat, sondern anonym eigentlich im Internet unterwegs ist und dort diskutiert.
Ja.
Die Bedeutung der Worte wiederzuentdecken ist möglicherweise eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit. Wenn Wörter ihren Bezug zur Wirklichkeit verlieren und die Wirklichkeit selbst subjektiv und letztlich nicht mittelbar wird, werden wir wie die beiden Menschen, von denen der heilige Augustinus spricht, die gezwungen sind, zusammenzubleiben, ohne dass einer von ihnen die Sprache des anderen versteht. Er bemerkt, so werden leichter stumme Tiere, selbst von verschiedener Art, miteinander gesellig als sie, die doch beide Menschen sind. Die Verschiedenheit der Sprache genügt, ihnen den Austausch der Gedanken unmöglich zu machen.
Der Papst kritisiert, also hebt erstmal die Bedeutung der Sprache hervor, oder? Sprache ist eigentlich das Grundsätzlichste, was Menschen brauchen, um sich zu verständigen. Und dann gibt es aber ein Problem, weil Sprache heute irgendwie von der Realität gelöst ist. Also einerseits verlieren Worte ihre Bedeutung und andererseits ist gar nicht mehr so klar, was man eigentlich meint mit bestimmten Worten.
Ja.
Siehst du es auch als Problem?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch spannend, weil er spricht ja zu einer internationalen Delegation. Also da ist Sprache zuerst einmal überhaupt den anderen verstehen zu können, ist ja zuerst einmal nicht nur sozusagen, wir verstehen uns nicht genau, weil wir nicht genau das Gleiche meinen, sondern unterschiedliche Sprache hat immer auch mit unterschiedlichen Weltvorstellungen zu tun. Ja. Aber genau, dass man auch heute in unserer eigenen Sprache sozusagen mit Menschen, die gleiche Sprache sprechen, größere Verständigungsprobleme hat als früher. Mhm. Ob das wirklich genauso stimmt oder nicht, ist immer schwierig zu sagen, aber es fühlt sich auf jeden Fall
die
so an.
Die Wahrnehmung ist
ja.
So. Ja.
In unseren Tagen wird die Bedeutung von Wörtern immer fluider und die Konzepte, die sie repräsentieren, immer mehrdeutiger. Die Sprache ist nicht mehr das bevorzugte Mittel der Menschen, um sich kennenzulernen und sich zu begegnen, sondern wird in den Windungen der semantischen Mehrdeutigkeit immer mehr zu einer Waffe, mit der man Gegner täuschen oder aber treffen und beleidigen kann.
Das finde ich sehr interessant. Eine interessante Wahrnehmung und auch Wortwahl eigentlich, um hier eigentlich auszudrücken, was passiert mit unserer Sprache. Die Sprache, die irgendwie immer mehr von der Realität entfernt wird, entfremdet wird, die nichts mehr mit ihr zu tun hat. Also das klassische Beispiel, an was man denkt wahrscheinlich, oder an was ich jetzt denken muss, ist die Gendersprache. Also wenn plötzlich eben die Sprache mit der biologischen Identität oder Identifikation mit biologischer Identität nichts mehr zu tun hat, gibt es wie so einen Shift. Und wenn das nicht alle annehmen, dann hat man ein Riesenproblem. Dann gibt es wieder direkt zwei Lager. Und dann gibt es Kampfworte. Dann werden ganz normale Begriffe, um etwas zu beschreiben, plötzlich zu moralisch konnotierten Kampfworten, um eine andere Position zu diffamieren und fertig zu machen.
Ja, genau. Also es gibt grundsätzlich diese Kampfbegriffe. Also das merkt man ja schon eigentlich im Kleinen. Aber es gibt so Begriffe, die, wenn man die benutzt, dann weiß eine Person, das ist wie ein Index, du bist in diesem Lager.
Ja.
Das ist sowas wie Gutmenschen. Wenn ich Gutmensch sage, dann wissen alle, das ist eigentlich ein Code für, der ist wahrscheinlich ein Rechter. Weil die sprechen immer von Gutmenschen und so. Ja. Hingegen, wenn ich phob benutze, ja, jemand ist homophob, transphob, xenophob, alle diese Phobien, im Schnitt würde man dann denken, ah, du gehörst wahrscheinlich eher zum linken Lager. Weil das sind so Worte und Begriffe, die, weil sie immer wieder verwendet werden und eben auch als politische Kampfbegriffe instrumentalisiert werden, gehören die dann irgendwie nur noch zu einem bestimmten Lager. Und man kann sich eigentlich darüber kaum mehr verständigen, eben, weil man nicht mehr weiß, wie soll man es sprechen, wenn man weder das eine noch das andere sein will.
Ja, und das Problem ist ja auch, dass diese Worte, wenn sie zu Kampfbegriffen werden, auch ihre Bedeutung oder ihre, ja, das reale Problem, was sie eigentlich ansprechen, das wird total verschleiert. Weil plötzlich geht es gar nicht mehr darum, um was geht es hier eigentlich, sondern es geht mehr darum, für was stehe ich? Zu welchem Lager gehöre ich?
Ja, genau. Wenn Sprache eigentlich nicht mehr Kommunikation ist, sondern nur noch die Anzeige der eigenen Position.
Oder der anderen.
Oder der anderen, halte.
Konservativ.
Ja, ja.
Oder liberal. Je nachdem, welchem Lager du bist, ist das eine Diffamierung. Also du bezeichnest jemand ist weg vom Fenster danach für dich.
Ja.
Wir müssen dafür sorgen, dass Worte wieder unzweideutig klare und deutliche Wirklichkeiten ausdrücken. Nur so kann ein authentischer Dialog ohne Missverständnisse wieder aufgenommen werden. Dies muss in unseren Häusern und auf unseren Plätzen, in der Politik, in den Medien und in den sozialen Netzwerken sowie im Kontext der internationalen Beziehungen und des Multilateralismus geschehen.
Das finde ich auch eine wichtige Anmerkung. Also er macht hier eine ganz große Aufzählung. Man könnte sagen, ist ja völlig unnötig. Aber dieser Dialog kann nicht einfach auf irgendeine Gruppe abgeschoben werden. Mhm. Du kannst nicht sagen, nur die Medien müssen sich drum kümmern. Oder der Staat muss halt dafür sorgen. Oder an den Schulen muss das dann passieren.
Ja.
Sondern jeder Bereich und jede Person ist auch irgendwie damit für verantwortlich, Sprache zu prägen und wieder bedeutungsvoll zu machen.
Damit dieser wieder die erforderliche Kraft erlangt, um seine Rolle als Vermittler und Schlichter zu erfüllen, die zur Konfliktverhütung notwendig ist und niemand versucht ist, andere mit Gewalt zu unterdrücken, sei sie verbal, physisch oder militärisch. Es muss auch angemerkt werden, dass das Paradox dieser Entkräftung des Wortes oft im Namen der Meinungsfreiheit selbst befördert wird. Bei genauerer Betrachtung gilt jedoch das Gegenteil. Die Rede- und Meinungsfreiheit wird gerade durch die Gewissheit der Sprache und die Tatsache garantiert, dass jeder Begriff in der Wahrheit wurzelt. Es ist daher bedauerlich festzustellen, dass insbesondere im Westen der Raum für echte Meinungsfreiheit immer mehr eingeschränkt wird, während sich eine neuere Sprache im Orwellschen Beigeschmack entwickelt, die in ihrem Bestreben immer inklusiver zu sein darin mündet, diejenigen auszuschließen, die sich nicht den Ideologien anpassen, von denen sie beseelt ist.
Auch das finde ich eine spannende Analyse eigentlich von dem, was passiert, dass teilweise das Bestreben eigentlich nach Meinungsfreiheit und Inklusion das auch wie undermine kann, also wie sagt untergraben. Das kann sich selber untergraben, indem Sprache als Machtmittel eingesetzt wird, aber dadurch von der Realität eben wieder gelöst wird.
Ja. Ich finde das jetzt auch noch spannend, weil ich habe auch Leute gesehen, die darauf stark reagiert haben und dann wie gesagt haben, hier wird jetzt mal klar, der Papst, der stellt sich gegen das ganze woke Zeug, diese woke Sprache, wenn er eben sowas sagt wie vermeintlich für Meinungsfreiheit oder für die Wahrheit wird dann eben, er spricht von Orwell, eine Orwell-Situation. Es gibt dann nur noch eine bestimmte Art, wie man sprechen darf und das ist dann das Richtige und alles andere muss dann zensiert werden. So. Und sehr wahrscheinlich spielt er damit auf manche Strömungen an, eben in diesem Lager, was man in woke nennen könnte. Auch hier wieder, wenn man woke sagt, hat man sofort das Gefühl, der ist wahrscheinlich ein Rechter. Weil, so. Aber deshalb sage ich nicht woke. Nein, aber in diesem Lager, das er dann eben auch als sehr ideologisch sieht, wo Sprache dann mehr oder weniger fluid wird, sich anpasst und eben je nach Absicht wird dann Sprache so eingesetzt, dass sie den eigenen Interessen dienen.
Und das finde ich sehr angenehm eigentlich, dass er nicht ausspricht, was für Arten von Ideologien jetzt er genau meint. Also die werden nicht politisch zugeordnet oder sowas, sondern er sagt eigentlich, das, was hier mit Sprache passiert, was Meinungsfreiheit eigentlich untergräbt, ist etwas, was unabhängig von der politischen Ausrichtung immer passieren kann, wenn Sprache zu einem Mittel wird, zu einem Instrument wird, einem politischen und einem moralischen.
Ja.
Aus dieser Fehlentwicklung ergeben sich leider weitere, die dazu führen, dass die Grundrechte des Menschen beschnitten werden, angefangen bei der Gewissensfreiheit. In diesem Zusammenhang ermöglicht es die Verzweigung aus Gewissensgründungen, dem Einzelnen gesetzliche oder berufliche Verpflichtungen abzulehnen, die im Widerspruch zu moralischen, ethischen oder religiösen Grundsätzen stehen, die tief in seinen persönlichen Überzeugungen verwurzelt sind.
Hier kann man schön einen alten Kirchenlehrer ausgraben, Thomas von Aquin, der auch sagt, dass moralische Handlungen oder Entscheidungen vom Gewissen abhängig sind. Mhm. Niemand darf dazu gezwungen werden, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun, sondern moralisch richtig ist das, was deinem Gewissen entspricht. Was nicht heißt, dass du einfach machen darfst, was du willst, sondern eine zweite moralische Verpflichtung ist, dass du dein Gewissen natürlich bilden musst.
Ja.
Wie du dich entscheidest, sollte sich immer mehr an der Realität orientieren und an gewissen Normen, die sich daraus ergeben.
Ja.
Aber das finde ich auch spannend. Du darfst das Gewissen von niemandem einschränken. Sobald du das tust, übertrittst du eine Grenze auch von persönlicher Freiheit, was dir nicht zusteht.
Mhm. Und so auch spannend, weil ab und zu würde vielleicht der Vorwurf kommen, die katholische Kirche sei so eingrenzend oder versucht, ist sehr hierarchisch und von oben herab und sie befehlen einfach alles. Mhm. Aber diese Bedeutung, die das Gewissen des Einzelnen hat in der katholischen Tradition, ist schon auch bemerkenswert.
Sehr, ja. Und ich glaube, deswegen betont er es auch, um das wieder auch ins Gedächtnis zu rufen. Wem folge ich eigentlich? Also wer ist die Instanz, die mir etwas zu sagen hat?
Sei es die Verweigerung des Militärdienstes im Namen der Gewaltfreiheit oder die Ablehnung von Praktiken wie Abtreibung oder Euthanasie durch Ärzte und medizinisches Personal. Die Verweigerung aus Gewissensgründen ist keine Rebellion, sondern ein Akt der Treue zu sich selbst.
Auch das finde ich wieder spannend. Er zählt jetzt hier verschiedene Sachen auf, in denen Gewissensfreiheit zum Tragen kommt und aktuell. Und auch die können wieder nicht eindeutig links oder eindeutig rechts zugeordnet werden. Also beispielsweise Weigerung des Militärdienstes ist etwas, was wir politisch eher links einordnen würden. Jetzt Themen wie Abtreibung oder was war das andere? Euthanasie oder sowas.
Ja, ja.
Ist etwas, was man eher rechts einordnen würde. Es ist etwas Allgemeineres. Es geht hier nicht um Politik primär, sondern es geht um die menschliche Person.
Ja, genau. Und das ist das Spannende eben. Die katholische Kirche ist eine so alte Tradition, eine so alte Institution, dass heutige Kategorien von rechts und links sowieso eigentlich nicht darauf anzuwenden sind. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen muss. Als Christen kann man nicht einfach rechts sein oder links sein und dann hat man eine ganz starre Parteipolitik und so. Es gibt natürlich gewisse Affinitäten in manchen Bereichen, aber eigentlich ist das Primäre im Christsein eben, dass ich Jesus Christus nachfolge. Und welche politischen Auswirkungen das hat, das ist dann sekundär, obwohl es sehr, sehr wichtig ist.
Ja,
aber eben,
wichtig,
es lässt sich dann nicht einfach zuordnen, der ist Christ, das heißt, der ist ganz bestimmt das und das und das, sondern das sind Dinge dabei, die festgefahrene Grenzen eben sprengen.
Mhm. In diesem besonderen geschichtlichen Augenblick scheint die Gewissensfreiheit zunehmend seitens der Staaten in Frage gestellt zu werden, auch von jenen, die sich auf Demokratie und Menschenrechte zu gründen bekunden. Die Gewissensfreiheit schafft hingegen ein Gleichgewicht zwischen dem gemeinschaftlichen Interesse und der individuellen Würde und verdeutlicht, dass eine wirklich freie Gesellschaft keine Einheitlichkeit auferlegt, sondern die Vielfalt der Gewissen schützt, autoritären Auswüchsen vorbeugt und den ethischen Dialog fördert, der das soziale Gefüge bereichert. Ebenso besteht die Gefahr, dass die Religionsfreiheit eingeschränkt wird, die, wie Benedikt XVI. In Erinnerung brachte, das erste aller Menschenrechte ist, da sie die grundlegendste Wirklichkeit des Menschen zum Ausdruck bringt. Die neuesten Daten zeigen, dass Vorstöße gegen die Religionsfreiheit zunehmen und dass 46% der Weltbevölkerung schwerwiegende Verletzungen dieses Rechtes erleiden. Wenn der Heilige Stuhl die uneingeschränkte Achtung der Religions- und Kulturfreiheit für Christen erfordert, dann tut er dies auch für alle anderen Religionsgemeinschaften. Anlässlich des 60. Jahrestags der Verkündigung der Erklärung Nostra Aetate, einer der Früchte des Zweiten Vatikanischen Konzils, das am 8. Dezember 1965 endete, hatte ich Gelegenheit, die kategorische Ablehnung jeglicher Form von Antisemitismus zu bekräftigen, der leider weiterhin Hass und Tod sät, sowie die Bedeutung der Pflege des jüdisch-christlichen Dialogs zu betonen, indem die gemeinschaftlichen biblischen Wurzeln vertieft werden. Bei demselben Gedenkanlass bot mir das Treffen mit den Vertretern anderer Religionen Gelegenheit, meine Wertschätzung für die Fortschritte zu bekräftigen, die in den letzten Jahrzehnten auf dem Weg des interreligiösen Dialogs erzielt wurden. Denn in jeder aufrichtigen religiösen Suche spiegelt sich ein Widerschein des einen göttlichen Geheimnisses, das die ganze Schöpfung umfängt. In diesem Sinne fordere ich die Staatengemeinschaften auf, allen ihren Bürgern volle Religions- und Kulturfreiheit und Kultfreiheit zu garantieren. Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, dass die Verfolgung von Christen nach wie vor eine der größten menschenrechtlichen Krisen unserer Zeit ist, von der weltweit über 380 Millionen Gläubige betroffen sind, die aufgrund ihres Glaubens in erheblichem und extremem Maße Diskriminierung, Gewalt und Unterdrückung ausgesetzt sind.
Hier sieht man wieder, das ist auch etwas, was wir immer wieder auch thematisiert haben, was häufig ein bisschen unter dem Radar liegt, die enorme Christenverfolgung weltweit. Also es ist etwas, was eben manche christliche Organisationen beschäftigen sich stark damit und viele Christen wissen darum. Aber dass es so verbreitet ist, ich glaube, ja, das ist eigentlich etwas, was man, oder man hört es kaum.
Das ist wirklich ein immens großer Teil an den Christen auf der ganzen Welt. Ja. Aber er spricht ja nicht nur Christenverfolgung an, sondern steht allgemein ein für Religionsfreiheit. Ja. Und auch, dass es die Realität ist, dass gerade aktuell in den letzten 2-3 Jahren der Antijudaismus auch wieder stark gestiegen ist. Also die Feindlichkeit gegenüber Juden, was auch ein aktuelles Problem ist und wogegen man sich wehren muss. Mhm.
Dieses Phänomen betrifft etwa jeden siebten Christen weltweit und hat sich 2025 aufgrund der anhaltenden Konflikte der autoritären Regime und des religiösen Extremismus verschärft. Alle diese Daten zeigen leider, dass Religionsfreiheit in vielen Zusammenhängen eher als Privileg oder Zugeständnis, denn als grundlegendes Menschenrecht angesehen wird. An dieser Stelle möchte ich besonders an die zahlreichen Opfer der auch religiös motivierten Gewalt in Bangladesch, in der Sahelzone und in Nigeria denken, ebenso wie an die Opfer des schweren Terroranschlags vom vergangenen Juni auf die Pfarrei St. Elias in Damaskus, ohne dabei die Opfer der dschihadistischen Gewalt in Cabo Delgado im Mosambik zu vergessen.
Er zählt jetzt hier ganz viele Orte oder Nationen auf, in denen Christenverfolgung besonders herrscht. Wir haben vor einigen Monaten schon über Nigeria gesprochen, wo es ja sehr akut auch ist, gerade in letzter Zeit. Aber natürlich darf man das nicht vergessen und nie auch nur auf einen Ort beschränken, sondern es findet an so vielen Orten statt, die nicht mediale Aufmerksamkeit bekommen und verdient unsere Aufmerksamkeit und unser Gebet.
Es darf aber ebenso nicht eine subtile Form der religiösen Diskriminierung gegenüber Christen vergessen werden, die sich auch in Ländern ausbreitet, in denen sie zahlenmäßig in der Mehrheit sind, wie Europa oder Nord- und Südamerika, wo ihnen manchmal aus politischen oder ideologischen Gründen die Möglichkeit beschnitten wird, die Wahrheit des Evangeliums zu verkünden, insbesondere wenn sie sich für die Würde der Schwächsten, der Ungeborenen oder der Flüchtlinge und Migranten einsetzen oder die Familie fördern. Der Heilige Stuhl vertritt im Rahmen seiner internationalen Beziehungen die Aktivitäten beständig die Person, die Position, dass die Würde des Menschen unveräußerlich ist. Daher darf beispielsweise nicht außer Acht gelassen werden, dass jeder Migrant ein Mensch ist und als solcher unveräußerliche Rechte besitzt, die in jeder Situation zu respektieren sind. Nicht alle Migranten verlassen ihr Land freiwillig. Vielmehr sind viele aufgrund von Gewalt, Verfolgungen, Konflikten und sogar aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels zur Flucht gezwungen, wie dies in verschiedenen Teilen Afrikas und Asiens der Fall ist.
Und hier bringt er jetzt die Dinge, die wir schon besprochen haben, so ein bisschen zusammen. Mhm. Und spricht eben davon, dass es nicht nur in diesen extremen Fällen ist es so etwas wie Diskriminierung oder Verfolgung, sondern sie sagt, es gibt eben auch so etwas wie eine unterschwellige Diskriminierung, wenn man aus politischen Gründen das Evangelium nicht verkünden kann oder die Wahrheit des Evangeliums ja. nicht aussprechen darf. Und da auch wieder nimmt er sofort dieser Politisierung den Wind aus den Segeln, ja. indem er nämlich Beispiele aufzählt, die beide Seiten betreffen. Mhm. Eben einerseits sagt er, die Würde des Schwächsten, nämlich die Ungeborenen. Mhm. Und das ist klar, Abtreibung als ein riesiges Problem. Aber dann kommen die Migranten mhm. und die Flüchtlinge, die hier sind, und auch sie eben sind Menschen mit Würde. Mhm. Das heißt, da passiert wieder genau das. Es ist wieder genau diese Grenzziehungen sind ja. nicht möglich.
Ja.
Weil es um die Würde der Person geht und um die Würde jeder Person.
Ganz genau. Und das steht im Zentrum, auch weil Gott selbst Mensch geworden ist und Person ist. Und als solche kann die Kirche, kann das Christentum zu keiner Zeit dafür stehen, dass irgendwie menschliches Leben bedroht wird oder ja irgendwie verhandelbar ist. Mhm. Aber das ist eine Position, die sich nicht politisch einordnen lässt, sondern die jeweils je nach Zeit verschiedene politische Auswirkungen und Dimensionen hat.
Ja.
Aber ich liebe es, Teil dieser Kirche zu sein, die für die Person einsteht.
Dieses Video, worauf wir heute reagiert haben, das ist auch unten verlinkt in der Beschreibung. Das heißt, wenn ihr noch mehr von dieser Rede sehen wollt, es lohnt sich, schaut euch das an. Und jetzt würde uns eure Meinung interessieren. Kommentiert doch unter dieses Video und sagt uns, was ihr von diesem Video, von dieser Rede haltet. Seht ihr die Gefahren an ähnlichen Orten oder würdet ihr vielleicht andere Dinge betonen? Bis nächstes Mal.